Auenland FM.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Maria.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobias.
Die letzte Folge vor der Sommerpause.
Das nehme ich an, ja.
Weil nächster Monat ist natürlich rappelvoll mit den Tolkien-Tagen.
Ja, ich bin nicht da.
Ja, ich auch nicht. Also schon, wir sind schon da, aber halt nicht am Mikrofon, sondern in Geldern. Und da müssen wir mal gucken, gegebenenfalls im Juli, je nachdem, wie es da bei dir aussieht, aber im nächsten Monat fällt auf jeden Fall schon mal die Sendung aus.
Ja, Juli ist auch. Nee, August, Anfang August, darauf kann ich mich einlassen.
Gut, dann machen wir wirklich 2 Monate Sommerpause, aber dafür gab es ja auch beim letzten Mal eine Sonderfolge. Das ist ja fast wie eine ganze Folge gewesen, auch vor allem auch von der Länge her. Und die hat richtig Spaß gemacht, kam auch gutes Feedback bei rum.
Ja, die kam sehr gut an, auch bei mir kam sie sehr gut an, meine neue Lieblingsfolge, glaube ich. Also falls ihr die aus irgendeinem Grund noch nicht gehört habt, weil ihr dachtet, der Teufel, der interessiert mich nicht, dann empfehle ich trotzdem mal reinzuhören.
Oder auch das Thema Glaube und Kurs ist nicht meins. Wer das denkt, einfach trotzdem mal reinhören. Kann ich nur, wir haben es uns im Film heute richtig viel Spaß gemacht. Und Thomas ist da auch echt eloquent und wortgewandt. Auch wenn seine Texte manchmal schwer zu lesen sind, gerade so bei Call for Papers, macht er das, es ist echt so, Thomas im Schriftbild ist was komplett anderes als Thomas im sprechendem Zustand. Und das hat echt richtig Spaß gemacht.
Ja. Und um den Glauben kommt man bei Tolkien auch nicht vorbei. Das ist so.
Vor allem, ich finde, es ist halt auch einfach wichtig zu wissen. Also man muss ja selbst nicht gläubig sein, aber man sollte ja wenigstens wissen, wie gewisse Sachen einzuordnen sind.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich denke, es ist auch fundamental, wie Tolkien selber sagen würde, das zu wissen, um bestimmte Dinge interpretieren zu können in ihrem historischen Kontext, was wir alle wissen, mir sehr am Herzen liegt.
Ja, dann natürlich meine Frage, hast du denn in diesem hochsommerlichen Mai einen Tee der Folge?
Du wirst lachen, es handelt sich um einen roten Winterpunsch.
Okay.
Und jetzt ist es der Skandal.
Er ist kalt.
Ich habe eine Verschwörung aufgedeckt.
Okay.
Der rote Winterpunsch ist nicht rot.
Nein.
Also, weißt du, roter Tee, so roter Früchtetee ist ja meistens so richtig rot. Also richtig knallrot. Und der hier ist eher so braun.
Okay. Ja.
Also ich nehme an, ich wurde hier hinters Licht geführt. Es handelt sich um eine Fehlwerbung oder wie man das nennt.
Müssen wir Hildi Krümelfinder auf die Spur setzen, warum der Tee nicht rot ist, wenn er doch roter
Tee ist. Ich lese mal die Zutaten zu. Und vielleicht weiß jemand, welche Zutat dafür verantwortlich ist, dass der Tee eher so bräunlich-gelb ist. Noch nicht besonders appetitlich aussieht, aber ist es drin? Wildapfel, Hibiskus, Ingwer, Zimt, süße Brombeerblätter, Gewürznelken, Hagebuttenschalen und Kardamom.
Also ich hätte jetzt gesagt, auf jeden Fall Zimt und das zweite, was danach kam, glaube ich.
Süße Brombeerblätter?
Nee,
Gewürznelken?
Genau, Gewürznelken sind auch eher bräunlich.
Ah, die rieche ich auch gar nicht. Gut, ich werde gleich mal probieren und dann mal schauen.
Gut, wollen wir mal zum Feedback kommen?
Ja, wir haben sehr viel Feedback bekommen diesmal und auch wieder ein sehr langes.
Ja, das, möchtest du, nein, das darfst du gerne vorlesen.
Okay, Gerrit hat uns eine E-Mail geschickt und hat geschrieben: Liebe Maria, lieber Tobias, ich habe es endlich geschafft, zur aktuellsten Podcast-Folge aufzuschließen und kann nun endlich auch einen Beitrag zum Feedback und zu den Hausaufgaben leisten. Zuallererst ein großes Dankeschön und ein fettes Lob an euch. Mit Hilfe eures Podcasts habe ich das Silmarillion nicht nur überstanden, sondern sogar so sehr ins Herz geschlossen, dass ich es gerade zum zweiten Mal lese. Wie konnte das nur geschehen?
Oh nein!
Fangen wir an, wie ich überhaupt zu Tolkien gestoßen bin. Meine Schwester und mein Vater waren schon immer große Fans vom Herrn der Ringe. Als dann der große Hype mit der Filmtrilogie anfing, wurde auch ich in Tolkiens Bann gezogen. Es dauerte allerdings noch ein paar Jährchen, bis ich mich selbst ans große Werk wagte. Beim ersten Versuch bin ich allerdings nicht mal aus dem Auenland herausgekommen. Beim zweiten Versuch hat es dann aber geklappt. Ich war begeistert. Besonders die Kapitel, in denen Tolkien die epischen Schlachten beschrieb, hatten es mir angetan. Die epischen Landschaftsbeschreibungen hingegen nicht so sehr. Und wenn ein Lied oder Gedicht mehr als 2 Strophen hatte, wurde es schlichtweg übersprungen. Zur späteren Zeit folgte dann der Hobbit, aber das Silmarillion blieb verschlossen im Regal. Die ersten beiden Versuche scheiterten. Nach Aulus Kreation der Zwerge war jeweils Schluss und das Buch landete wieder im Regal. Auch die Hörbuchvariante blieb erfolglos. Ich hatte aber weiterhin Lust auf Tolkien und somit folgten in loser Reihenfolge Der Fall von Gondolin, Die Kinder Hurins und Beren und Lúthien. Vor einem Jahr wagte ich mich dann erneut an Silmarillion. Ich schaffte es über die Zwergenkreation hinaus, aber ich struggelte weiterhin. Zu viele Namen, Orte und erneut Landschaftsbeschreibungen bis hin zu Landschaftsverortungen. Und dann kamt ihr. Auf der Suche nach Unterstützung fand ich die DTG und somit auch euren Podcast, der genau das war, was ich benötigte. Das Lesen der Kapitel fiel mir zwar weiterhin schwer, aber ich wusste, dass ich gar nicht alles verstehen muss, denn schließlich hatte ich ja eure Buchbesprechung im Anschluss. Tobias Fragen, die mir oft aus der Seele sprachen, gepaart mit Marias Wissen und Ausführungen über Tolkiens Universum ergänzen sich perfekt. Ihr macht das mega. Und dann kam das Buch der verschollenen Geschichte. Geschichten. Es fühlte sich an wie zurück auf Anfang. Namen, 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 Landschaftsbeschreibungen und eine Erzählweise, die gelegentlich beim Einschlafen half. Ich weiß nun, dass das Silmarillion nicht das schwierigste Buch aus Tolkiens Schöpfung ist. Aber dafür gibt es ja den Silmaria-Podcast. Wir erfahren so vieles über Tolkiens frühes Schaffen und wie sich dieses im Laufe der Zeit zum Legendarium entwickelte. Und dann geschah etwas, das ich so nicht vorhergesehen hatte. Um die Hausaufgaben für die 2. Staffel machen zu können, wurde ja immer wieder empfohlen, Kapitel im Silmarillion nachzulesen. Also fing ich an, erneut das Silmarillion zu lesen. Und auf einmal konnte ich der Story von Beginn an ohne Probleme folgen. Die Namen besser behalten und die Beziehungen der Figuren untereinander recht problemlos einordnen. Es machte mir Spaß, das Silmarillion zu lesen.
Oh mein Gott.
Was auch immer geschehen ist, es liegt wohl an euch, im besten Sinne. Also lese ich jetzt Silmarillion und die verschollenen Geschichten parallel. Dazu gibt es dann immer die passende Podcast-Folge. Ich komme aber mit dem Silmarillion wesentlich schneller voran. Irgendwie scheint mir diese E-Mail doch recht lang geworden zu sein. Oh je, und ich beschwere mich über Tolkiens Landschaftsbeschreibungen. Ich hoffe dennoch, dass sie euch nicht noch rechtzeitig vor der nächsten Folge erreicht und dass sie euch beim Lesen ein bisschen Freude bereitet hat. Ganz liebe Grüße aus Hamburg von eurem neuen Podcast-Gefährten Gerrit.
Vielen lieben Dank, Gerrit.
Vielen Dank.
Ich finde, nach so einem Bauchpinsel muss ich gleich noch wieder uns auf die Boden der Tatsachen, also mich vor allem auf die Boden der Tatsachen zurückheißen. Und streue ich jetzt einfach ein, bevor ich dann gleich Mr. Snurp vorlese. Und zwar gab es gestern Nacht eine Bewertung oder heute Morgen um kurz nach Mitternacht auf die Folge Beren und Lúthien mit dem sehr wortgewandten und eloquenten Beitrag. Tobias ist ein Trottel, verstehe nicht, wieso ein Ignorant den Vorsitz der DTG bekommen konnte. Ja, das ist relativ einfach. Man stellt sich zur Wahl, es gibt keine Gegenkandidaten und dann wird man gewählt. Also ich finde...
Genau das wollte ich ja auch gerade machen, diesen Witz.
Es ist relativ simpel.
Aber weil man findet, dass Tobias so ein großer Trottel ist, dass er es nicht sein sollte, kann man sich ja selber zur Wahl stellen. Das kommt bestimmt richtig gut.
Ich hatte kurz überlegt zu fragen, wo war deine Bewerbung, als der Vorsitz fiel? Aber da wusste ich nicht, ob ich intellektuell mit der Person mithalten kann. Und dann dachte ich einfach nur so, wieso? Fragezeichen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es darauf eine Antwort gibt. Aber egal, machen wir mit dem anderen Feedback weiter, das uns erreicht hat. Und zwar Mr. Snrup. Auf Reddit hat mal jemand den Begriff My Little Watermelons, nicht Melon, also mit einem L, sondern Melon mit 2 L, für die Teleré Solo Simpi verwendet. Und ich finde das unfassbar clever. Nur für die, die es wirklich interessiert, bei Manwe muss ich gelegentlich an den Begriff Watchful Waiting bzw. abwartendes Offenhalten denken. Kurz gesagt, der Begriff stammt aus der allgemeinmedizinischen Forschung und beschreibt gezieltes Nichtstun unter fortlaufender Beobachtung. Vielleicht hat Manwe ja Robert N. Brown gelesen.
Ich glaube, das heißt Robert N. Brown, zumindest wenn ich die richtige Person bei Wikipedia gefunden habe. Und dann war es ein österreichischer Arzt.
Okay.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne diese Person nicht. Aber gezieltes Nichtstun unter fortlaufender Beobachtung ist, finde ich, ein sehr gutes Lebensmotto.
Vor allem für Manwe.
Vor allem für Manwe. Also man möchte meinen, das ist Manwes Jobbeschreibung.
Ja.
Und auch die Little Watermelons, also die kleinen Wasserfreunde, ist... Das ist schon sehr süß. Okay, erreichte uns wieder mal eine E-Mail von Katrin.
Vielen lieben Dank.
Und Katrin schreibt, liebe Maria, lieber Tobias, erstmal hoffe ich, du bist wieder ganz gesund, Maria. Melkos Manipulationen gehen mittlerweile echt zu weit. Ein kleiner Einschub von mir, ja, es ist alles wieder wunderbar verheilt. Ich bin wieder völlig genesen und so weiter. Ich weiß, wir können da kein Machtwort vom Manwë Ilúvatar erwarten, aber es wäre schön angebracht, gerade wenn Manwë im Buch der verschollenen Geschichten eben doch etwas tut. Vielleicht ist es wie mit dem blinden Huhn, das auch mal ein Korn findet und Manwë macht nicht nur alles schlechter. Ich bin dahingehend jedenfalls gespannt, ob wir uns den Nichtstour noch zurückwünschen. Das neue Kapitel hat mir gut gefallen, es war aber, wie auch der Kommentar, ziemlich kurz, hat gerade mal für eine halbe Stunde Sauna gereicht. Fragen, die bei mir zurückgeblieben sind, sind auf jeden Fall die Fluchtroute der Doli. Vielleicht könntet ihr die anhand der Karte auf Seite 99, die früheste Karte, nochmal erklären. Irgendwie dachte ich, sie gehen nach Norden, aber die Meerenge und vor allem die Helka, die ehemalige Laterne, verwirren mich irgendwie. Dafür fand ich die Prophezeiung cool. Definitiv auch etwas fürs Bingo. Vorherbestimmt ist alles auch irgendwie. Das Feld Manwë tut nichts, müssten wir dann vielleicht ergänzen zu Manwë macht es schlimmer. Ich hatte die Folge zum Silmarillion-Kapitel nochmal wiederholt, war damals eine Live-Folge, in der erstmals Fern und Nein aufkam. Das bleibt eigentlich. Ich verstehe nicht ganz, was Katrin hier meint. Vielleicht fehlt ein Wort. Man kann seine Trauer besser verstehen, seine Reaktion ist aber trotzdem ziemlich unverhältnismäßig.
Ja, und der liebe Frank schrieb, lieber Tobias, liebe Maria, heute hatte ich super Zeit, während meiner Bahnfahrt zu einer Sitzung eure Folge Nummer 42 anzuhören. Die Antwort auf alles, wie wir natürlich wissen. Wie du dir, liebe Maria, vorstellen kannst, genau mein Ding. Eine Hammerfolge war das, vielen herzlichen Dank. Die meisten Fakten waren mir als Pastor einer Freikirche bekannt, aber euer Theologe des Vertrauens, Thomas Vornot Ponse, hat auch mein Vertrauen gewonnen. Die Verknüpfung von Theologie, Philosophie und der akkuraten Kenntnis von Tolkiens Legendarium hat mich echt begeistert. Ich schließe mich der Meinung der Zuhörerinnen und Zuhörer an, nebst eurem großen Wissen auch noch das Fachwissen von Spezialistinnen und Spezialisten zu erfahren, ist das Tüpfelchen auf dem I, so rum. Ein großes Dankeschön und Liebgrüße aus der Schweiz, Frank.
Dazu eine kleine Anmerkung von mir. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber wenn ihr der Meinung seid, dass ihr Expertin für irgendwas seid, worum es im Buch der verschollenen Geschichten geht, auch Teil 2, dürft ihr euch gerne bei uns melden. Dann vielleicht könnt ihr uns dann auch mal in einer Folge zur Rate stehen. Als nächstes hat Rigund auf Discord geschrieben, auch wieder zu der Sonderfolge. Wie die beiden vorherigen Sonderfolgen war auch diese wieder von der ersten bis zur letzten Minute interessant. Zur Frage nach der Langweiligkeit des Guten und der Faszination, die Übertretungen haben, muss ich daran denken, dass ich nie den Wunsch hegte, mehr über die Vanya auf Valinor zu lesen. Es waren die Noldor Mittelerde, die mich interessierten.
Und Florian schrieb im Discord, zum Bösen als Abwesenheit des Guten passt ja auch, wie Sauron am Ende vom Herrn der Ringe, auf wenig mehr als nichts reduziert wird. So zeigt sich ein moralischer Mangel auch in seiner Form, folgt die physische Realität der spirituellen. Auch wie Sarumans Stab, der gebrochen ist, nachdem Saruman mit seiner Rolle als Zauberer gebrochen hat. Aber Gandalf hat doch den Zauberstab zerbrechen lassen, nachdem Saruman sich gegen sie gewandt hat, oder nicht?
Ja.
Okay.
Aber er ist trotzdem zerbrochen. Also ich weiß nicht, ob man Zauberstäbe sonst so einfach zerbrechen kann.
Ja, ich hing mich nur gerade an, mit seiner Rolle als Zauberer gebrochen hat, weil ich glaube, Saruman selbst hat ja nicht mit seiner Rolle als Zauberer gebrochen, sondern hat halt einfach seine Macht missbraucht.
Ja, und damit hat er dann seine ihm aufgetragene Rolle verfehlt. Und damit ist er dann eben kein würdiger Zauberer mehr.
Okay.
Würde ich sagen. Okay, und dann zum Abschluss noch von Franziska. Liebe Maria, lieber Tobias. Leider schaffe ich es jetzt nicht mehr rechtzeitig mit den Hausaufgaben, aber wenigstens ein Feedback wollte ich euch noch zukommen lassen. Vielen lieben Dank für die beiden tollen Folgen. Mir hat das wirklich gut gefallen, dass das Expertengespräch in einer Sonderfolge ausgelagert wurde. Das Gespräch war sehr interessant und ich konnte gut folgen. Am Ende kann man immer noch spekulieren, was in Tolkiens Kopf abgegangen ist, aber das ist ja auch der Spaß an der Textinterpretation. Ich habe immer versucht, die Fantasy-Welt von Mittelerde freizuhalten von Assoziationen mit unserer eigenen. Aber es liegt doch schon sehr auf der Hand, dass Melkor, Morgoth, Sauron als Bösewichte konzipiert wurden, die in ihrer Anlage an Satan, Teufel, Dämonen erinnern. Ich freue mich schon auf die nächsten Gäste bei euch. Vielen lieben Dank für euren Einsatz. Liebe Grüße, Franzi. PS, das Einzige, was ich noch zum Kapitel 7 sagen möchte, ich bin hier geografisch komplett lost gewesen.
Ich fühle dich.
Ja, mir fällt gerade auf, dass ich tatsächlich was zur Karte vorbereiten wollte und das vergessen habe, aber ich denke, wir werden es auch so hinkriegen.
Was mir zu dem Zeitpunkt, was mir zur Thematik einfällt, so, jetzt haben wir endlich einen vernünftigen deutschen Satzbau. Wir können natürlich für die Karten uns auch mal Lukas aus Österreich einladen, Tolkien erklärt, der ein absoluter Kartengeek ist. Also wenn wir nochmal irgendwie mehr zum Thema Fragen haben, Karten, also ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, wenn wir mal mehr Fragen zu den Kartenthemen haben, könnte man mit Sicherheit auch mit Lukas, der für solche Sachen immer gerne zu haben ist, auch nochmal eine Sonderfolge machen, wenn es also da nicht nur bei uns die Geografie ein wenig schwierig wird.
Will ich wirklich eine ganze Sonderfolge zu Karten machen? Fällt ja auf, dass ich überhaupt keine Ahnung von Karten
habe. Aber das sagen wir doch eh permanent. Also ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Aber wir können ja einen Mehrwert bieten. Und vielleicht ist Lukas ja so gut, dass bei uns auch nachher was hängen bleibt. Okay, ich meine, ich bin ja auch kein Katholik und trotzdem fand ich die Folge cool. Die 42.
Ja.
Ich meine...
Wir können es gerne mal versuchen. Ich sehe wenig Hoffnung für uns, aber...
Wir spielen einfach mal den Ball zu unseren Hörenden zurück. Schreibt uns einfach mal kurz Feedback, ob ihr auch Bock hättet, was für Fragen wir dann so stellen könnten. Also wenn ihr uns da ein bisschen Futter liefert, können wir da mit Sicherheit mit Lukas eine Sonderfolge zu machen. Wenn es euer Interesse ist. Aber da das jetzt nicht die erste Meldung ist, dass jemand geschrieben hat, so geografisch war ich irgendwie überhaupt nicht auf der Höhe, stellt uns ein paar Fragen, sagt uns entweder im Discord unter dtg.chat oder gerne als Feedback, als E-Mail an feedback@silmaria.de. Dann schauen wir einfach mal, was da reinkommt.
Ja.
Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Kapitel. Ich weiß gar nicht mehr, welche Kapitelnummer das war. Auf jeden Fall heißt es die Flucht der Noldodi.
Ja, es war ein sehr schönes, kurzes, knackiges Kapitel, was auch daran lag, dass Christopher es wieder abgespalten hat von dem Text, zu dem es eigentlich gehört. Was war denn deine Meinung, Tobias, dazu?
Überraschend kurz, wie du gesagt hattest, fand aber, dass es in sich schlüssig aufgetrennt war. Und was mich kurz rausgebracht hat, weil ich nicht wusste, das wollte ich dich jetzt mal fragen, weil ich hatte noch ehrlich gesagt keinen Bock, groß nachzugucken. Ich glaube, das war das erste Mal, dass Christopher einen Break reingemacht hat, sich nochmal selbst zu Wort gemeldet hat, also unabhängig von den Kommentaren, die ja hinten dranhängen, und dann gesagt hat, so, hier habe ich jetzt eine Version, die aber irgendwie durchgestrichen war, und ich füge sie euch trotzdem mal ein, und dann die eigentlichen Text nochmal beigetragen hat.
Ja, es müsste das erste Mal sein. Und es liegt halt daran, dass es zum ersten Mal der Fall ist, denke ich, wo es wirklich ein Unterschied gibt, der so gravierend ist zwischen den beiden zwischen den beiden Versionen. Und was wollte ich noch dazu sagen? Ist natürlich auch für die Entwicklung des Kapitels sehr interessant, worüber wir auch gleich sprechen werden.
Absolut, wie gesagt, ich sage ja nur, es hat mich kurz rausgerissen aufgrund des doppelten Absatzes. Also es ist ja wirklich ein gut sichtbarer Break. Und dann dachte ich mir so, okay, fand ich halt einfach interessant und dann aber auch einfach beide Versionen zu haben. Und dann dachte ich mir so, beim ersten Lesen ist ja, wie gesagt, die ganz kurze Form, ich glaube, das sind zwei Absätze, wenn überhaupt. Und dann irgendwie so mal die ausführliche, und dann dachte ich mir, okay, jetzt haben wir im Prinzip ja, blöd gesprochen, drei Steps. Einmal die erste Version, einmal das, was in der Buch der verschollenen Geschichten ist und das, wie es nachher im Silmarillion erschienen ist.
Hm. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass es so das erste Mal auch, glaube ich, ist, wo das Buch der Text im Silmarillion viel ausführlicher ist als im Buch der verschollenen Geschichte.
Ja, das meinte ich ja mit allen drei Stadien, dass wir im Prinzip den fertig ausgearbeiteten, großen Luftanführungszeichen Text im Silmarillion haben.
Aber er ist halt wirklich ausgearbeiteter. Also sonst haben wir ja die Situation meistens, dass ganz viel gekürzt wurde aus dem Buch der verschollenen Geschichten. Und hier ist genau andersrum. Der Text wurde ausgebaut zum Silmarillion hin.
Ja. Also fand ich auch sehr interessant in den Kommentaren dann, oder ich weiß gar nicht mehr, ob es in den Kommentaren oder in den Fußnoten war, wo Christopher dann ja schrieb, dass irgendwie noch Bemerkungen dazu gab und irgendwie noch, muss noch mehr Leidenschaft, mehr Feuer, jetzt in meinen Worten zusammengefasst zwischen den Zeilen, ist mehr Brutalität rein und dann irgendwie durchgestrichen teilweise und dann gesagt, erledigt. Und dann sieht man den Text, also den längeren Text jetzt in diesem Kapitel. Und es steht dann drunter, erledigt. Und dann liest du irgendwie den Silmarillion-Part und denkst, wow, da ging aber noch ganz viel mehr, lieber Tolkien.
Ja, darüber werden wir gleich später, wenn wir den Vergleich mit dem Silmarillion machen, wenn wir ausführlich darüber reden. Mhm. Ich dachte, wir machen heute mal einen ausführlichen Vergleich. Und dann können wir auch sehen, wie Tolkien sich auch in seinem Schreiben entwickelt hat. Also in dieser Version haben die meisten Charaktere ja relativ wenig Motivation, könnte man sagen. Also Fëanors Motivation für das alles ist, dass er irgendwie im Morgoths Lügen aufgesessen ist, dass die Valar die Elben gefangen halten. Das ist die Motivation, die er hat. Und die gibt's ja auch noch im Silmarillion später. Aber da ist das ja nur quasi der Stein des Anstoßes. Und daraus ergibt sich dann ja viel, viel mehr immer weiter. Und natürlich Fëanors vermutlich Vater wird auch umgebracht im Buch der verschollenen Geschichten. Aber auch das ist nicht so richtig die Motivation, die er irgendwie anführt. Also der Berg an Motivation nimmt quasi zu bei Fëanor. Da merkt man, dass Tolkien sich eben Gedanken darüber gemacht hat, wie man auch die Geschichte, die er vermitteln möchte, irgendwie plausibel machen kann. Also es war schon da, also die Idee war da, dass die Elben eben Valinor verlassen, aber warum sie das tun, da hat er eben relativ lange dran gearbeitet.
Mehr Drama, Baby, mehr Drama.
Exakt, das ist, was wir kriegen.
Gut, dann lass mal mit Fëanors Ansprache starten.
Also wir erinnern uns zurück, wir waren in der Situation, wir hatten das ganze Drama mit den Bäumen und so weiter und Melkor ist jetzt auf der Flucht. Die Valar jagen ihm weiterhin nach, beziehen dabei auch die Elben ein, also irgendwie ganz die ganze Bevölkerung von Valinor ist unterwegs. Aber Fëanor hat andere Pläne und er trommelt darum die Noldoli zusammen. Habe ich mir eine Anmerkung geschrieben zur Übersetzung. Es gibt eine Stelle, an der steht der Stamm der Noldor, was Christoph auch anmerkt, weil das wohl das erste Mal ist, dass Noldor auftaucht, statt Noldoli. Das heißt im englischen Original Kin of the Noldor. Also es ist einfach nur die, Kin heißt ja eigentlich Verwandtschaft, also die Gruppe der Noldor, könnte man sagen, die irgendwie in verwandtschaftlicher Verbindung zueinander stehen. Das heißt also nicht, dass es verschiedene Stämme gibt und nur der eine Stamm der Noldor sich von den Noldoli sich irgendwie trifft. Also die Noldoli haben nicht verschiedene Stämme oder sowas. Und Fëanor stachelt jetzt die Noldoli dazu auf, aus Valinor wegzugehen. Möchtest du vorlesen, Tobias?
Aber gerne doch. Da hatte uns ja auch irgendjemanden Feedback geschrieben. Du sollst dich immer fragen, ob ich vorlesen möchte. Aber ich lese gerne vor.
Tobias, du lest jetzt sofort diese Stelle vor!
Okay. Aber ich habe doch schon gesagt, dass ich sie vorlese.
Es ist mir egal, was du möchtest.
Ich möchte sie aber vorlesen.
Ja, das ist mir egal.
Wenn eure Herzen zu kleinmütig sind, mir zu folgen, wahrlich, so werde ich Fëanor allein in die große und zaubervolle Welt gehen, die Steine suchen, die mein eigen sind. Und dort werden mir vielleicht viele prächtige und merkwürdige Abenteuer widerfahren, deren ein Kind Ilúvatars würdig ist als ein Knecht der Götter.
Ja, ne, harte Worte. Also, wie ich eben schon gesagt habe, Fëanor ist voll auf Melkor reingefallen. Und die viele Noldoli fallen jetzt auch auf ihn rein. Aber Noleme, also ihr König, ruft zur Mäßigung und will erstmal einen Boten zum Mandel schicken. Aber Fëanor verhindert das. Der sagt nämlich. Oh ne, Fëanor sagt das gar nicht. Aber wir hören jetzt, was die Noldoli daraufhin tun.
Darauf bewaffnen sie sich nun nach bestem Vermögen, Auslassung und ein Vorrat an Edelsteinen luden sie sich auf und Kleider. Doch all die Bücher ihrer Gelehrsamkeit ließen sie zurück, Auslassung. Noleme aber, der erkannte, dass sein Rat nicht verschlug, wollte von seinem Volk nicht getrennt werden, ging mit ihnen und half ihnen bei all ihren Vorbereitungen. Dann stiegen sie beim Schein der Fackel den Hügel von Kor hinab, zogen in Eile den Bach hinunter, wanderten weiter an den Ufern des Meeresarms entlang, dass hier das Schattenmeer tief ins Land hineintrieb, bis an die Hügel, und fanden am Gestade die Wohnung der Solosimpi.
Ja, wir wissen, was jetzt folgt aus dem Silmarillion. Wir kriegen jetzt eine Anleitung dafür, wie man Schiffe bekommt, die Person, denen die Schiffe gehören, nicht hergeben wollen. Aber in diesem Buch bekommen wir dafür zwei verschiedene Anleitungen. Wir bekommen einmal die friedliche Anleitung und einmal die unfriedliche Anleitung. Denn wie Tobias eben schon erwähnt hat, hat Tolkien erst einen Entwurf geschrieben, in dem es relativ friedlich und gewaltlos vor sich geht. Mit dem war er dann aber nicht zufrieden. Er hat ihn durchgestrichen und stattdessen einen deutlich blutrünstigere Version geschrieben. Und jetzt kommen wir erstmal zur friedlichen Version. In dieser Version sind die meisten Männer des Holosimpi mit den Valar unterwegs und von übrigen können einige zum Mitkommen überredet werden, nur die Invar, also das Königsgeschlecht, wollen nicht mit. Und obwohl die Nadoli viele ihre Kinder zurückgelassen haben, besteht die Gruppe aus, da steht da ebenso viele Mädchen und Frauen wie Männern und Knaben. Und daher sind sie unsicher. In Englisch steht da at a loss, also sowas wie, sie sind ratlos, was sie jetzt irgendwie tun sollen. Und was tun sie dann, Tobias?
In dieser schwierigen Lage, von Sorgen zerrissen und wie von Sinnen, beginnen die Noldoli jene Taten, die sie später aufs Bitterste bereuten. Denn durch diese kam schweres Unbill oder Unheil.
Ich habe das kopiert, also eigentlich müsste das stimmen.
Aber was ist denn Unbill?
Das werde ich, darüber denke ich gerade nach, Moment.
Please hold the line.
Unbill, tatsächlich, Duden. Da gehen wir, wenn ich auf den Duden gehe, mal auf DWDS. Gehoben, veraltend, veraltend.
Okay.
Kränkung, Unrecht, unwürdige Behandlung, unangenehme Auswirkungen, große Unannehmlichkeit, Beschwernis, Unbilden. Unbilden? Was ist denn Unbilden? Okay, das Wichtigste ist natürlich die Etymologie. Moment. Also, Entschuldigung, ich kann keine neuen Wörter lernen, ohne auf die Etymologie-Seite zu lesen. Moment.
Aber hier lernt man, also andersrum gesagt, Maria, hier soll keiner sagen, dass man hier nicht auch was lernt.
Genau, nämlich Unbill, feminin, schlechte Behandlung, Unrecht, unzumutbares Beschwernis, aus dem Schweizerischen im 16. Jahrhundert in die Literatursprache eingedrungen. Seit dem 18. Jahrhundert geläufig. Substantivierung des unter billig und unbillens, unbilden, aufgeführte Adjektivs, mittelhochdeutsch unbill, ungemäß, ungerecht. Ursprünglich mit neutralem Genus, das Feminim entwickelte sich wohl aus dem Plural. Okay, also es gehört irgendwie zu billig und ein Wort namens unbilden, das ich auch nicht kenne. Aber ich werde diesem Rabbit Hole nicht folgen.
Genau, du packst einfach nur den Link.
Ich halte mich zurück.
In die Shownotes. Dann können die Leute ja selbst überlegen, ob sie das Kaninchen noch hinabsteigen müssen. Auf jeden Fall weiter im Text. Ich fange nochmal den Teilsatz an. Denn durch dieses kam schwere Unbill über sie. Und selbst die Herzen ihrer Stammesgenossen wandten sich einige Zeit lang gegen sie.
Und was ist diese schlimme Sache, die Noldoli getan haben? Sie nehmen die Schiffe, die die Solosimpi ihnen nicht geben wollen, und laden all ihre Frauen und Kinder ein und dann fahren die damit los. Also in dieser ersten Version ist das Schiffe klauen das Schlimmste, was die Noldoli jemals
Das ist aber noch sowas von weit weg von jeglicher Form eines Sippenmordes.
Ja, das hat auch Tolkien gedacht und dachte sich, das ist irgendwie, vielleicht nicht, könnte man vielleicht noch mehr machen, ein bisschen mehr ist den Leuten doch zuzumuten.
Und dann sagte Tolkien in seiner Art, wie man es von ihm nochmal kennt, sagte er einfach nur hold my beer und schrieb dann, wie man Schiffe unfriedlich bekommt.
Genau, die zweite Anleitung. Und diese Version wurde auf lose Blätter geschrieben und nicht in dieses Notizbuch, in dem die friedliche Variante drin steht. Wir haben quasi den gleichen Ausgangspunkt. Alle von Solosimpi wollen sich noch weniger den Noldoli anschließen. Die Noldoli haben eben viele Frauen und Kinder dabei und so weiter und müssen jetzt irgendwie schauen, wie sie wegkommen aus Valinor. Und darum ziehen sie weiter nach Norden, bis sie oberhalb des Schwanenhafens sind. Und von dort aus wird der Weg sehr mühselig. Darum kommt Fëanor natürlich auf eine richtig gute Idee. Tobias, was möchte Fëanor tun?
Nun hört, was Fëanor riet. Auf keinen Fall können die Schar hoffen, so sagte er, ohne die Hilfe von Schiffen rasch an der Küste vorwärts zu kommen. Und diese, fuhr er fort, müssen wir uns, wenn die Küstenelben sie uns nicht überlasten wollen, mit Gewalt nehmen.
Endlich haben wir wieder den Fëanor, den wir kennen und manchmal ein bisschen lieben. Ja, wir haben einen zweiten Fëanor-Nein-Moment in diesem Kapitel. Die Noldoli nehmen jetzt die Schiffe und die Solosimpi wollen das nicht, aber sie sind unterlegen. Die werden vor allem auch extrem wütend deshalb, weil die Noldoli auch einige von den ältesten Schiffen nehmen wollen, die von den Valar selbst erbaut wurden. Denn wir erinnern uns, Aule und Ulmo, glaube ich, sind ja zu den Solosimpi gekommen und haben ihnen beigebracht, wie man Schiffe baut, damit sie nach Valinor fahren können, von ihrer Insel weg. Darum geht's jetzt weiter, Tobias, was passiert jetzt?
So erhob sich plötzlich eine Stimme aus ihrer Mitte. Niemals sollen diese Diebe den Hafen mit unseren Schiffen verlassen. Und alle Solosimpi, die versammelt waren, liefen geschwind auf der Felsenwand entlang zum Hafentor. Dass die Schiffe durchfahren mussten, stellten sich dort auf und riefen den Gnomen zu, sie sollten umkehren. Doch diese gaben nicht auf sie Acht und verfolgten ihren Kurs. Und die Solosimpi bedrohten sie mit Felsbrocken und spannten ihre elbischen Bogen. Und als sie das sahen und in der Meinung, der Kampf sei bereits entbrannt, eilten jene Gnomen, die nicht mit auf den Schiffen fahren konnten und an der Küste marschieren mussten, den Solosimpi nach, fielen in der Nähe des Hafentors unversehens über sie her, erschlugen sie grausam oder stürzten sie ins Meer. Und so kam zum ersten Mal Elda durch die Waffen ihrer eigenen Sippe um. Und das war eine entsetzliche Tat.
Ja, da haben wir unseren Sippenmord, den wir kennen. Ja, passt deutlich besser zu dieser schrecklichen Tat, die uns da angekündigt wurde in der friedlichen Version.
Ja, ich bin sehr froh, dass du diesen Part rausgesucht hast zum Vorlesen. Weil was mich hier etwas irritiert hatte, war, dass er zum einen sagt, und riefen die Gnomen zu und sie spalten, spannten ihre elbischen Bogen.
Ja, also die Gnomen sind ja die Noldor.
Ja, ach so, das stimmt, das waren gar nicht als Synonym für Elben, sondern für die Noldor.
Genau, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es da auch wieder unterschiedliche Arten, wie Tolkien das benutzt, aber eigentlich sind die Gnomen nur die Noldor.
Okay, dann hatte ich das irgendwie beim Lesen komplett falsch im Kopf gehabt. Ich dachte mal, Gnomen wären gleichzusetzen mit Elben. Aber
die Gnomen sind die Schlauen, also Gnomen, ne? Nicht wie Gnome klein wohnt unter der Erde, sondern Gnomen im Sinne von wissend, vom griechischen Wort für wissend sein. Und das ist die Übersetzung von Noldoli quasi. Also das sind die Schlauen. Zumindest die, von denen man meint, sie wären schlau.
Gut.
Ich wollte an der Stelle auch noch was sagen, was ich bestimmt gleich vergessen werde, im Vergleich mit dem Silmarillion. Und darum sage ich es jetzt, während ich mich dran erinnere. Im Kommentar weist Christopher auf zwei kleine Details hin, die im Silmarillion später weggefallen sind, beziehungsweise kleine Details, die im Silmarillion drin sind, aber für die es keinen richtigen Grund gibt. Nämlich einmal, dass es im Silmarillion wird erwähnt, dass es in Kopas diesen Bogen von der See ausgewaschenen Gesteins gibt. Und dieser Bogen kommt eben auch im Buch der verschollenen Geschichten vor. Und da wird uns erklärt, dass man da eben durchfahren muss. Und im Silmarillion steht auch, dass der Hafen von Kopas von vielen Lampen erhellt wird. Es wird aber nicht erklärt, warum das so ist. Man geht vermutlich davon aus in der Situation, weil es halt dunkel ist, weil die Bäume ja nicht mehr leuchten. Aber Christopher weist uns hier darauf hin, dass es im Buch der verschollenen Geschichten erklärt wird, dass es eben eine umschließende Felswand gibt und dass darum generell da relativ wenig Licht hinkommt von den beiden Bäumen und es darum so viele Lampen gibt. Das fand ich irgendwie ganz nett, dass man da so Bruchstücke noch hat, die im Silmarillion auftauchen und sich durchs Buch der verschollenen Geschichte erklären lassen. Zurück zum Text. Die Noldoli fahren jetzt mit den Schiffen weiter. Also sie laden Frauen und Kinder drauf und die fahren mit den Schiffen und die anderen laufen an der Küste weiter. Und dann steht ja noch, von dieser Art waren alle Werke, die Melkor in dieser Welt verbrachte. Also wir bekommen hier sehr klar gesagt, es ist Melkors Schuld, dass die Noldoli sich so verhalten.
Komme zur Quercaringa.
Ja, jetzt ist der Moment, in dem wir auf unsere Karte gucken können. Sie ist im Kapitel drin. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Das ist furchtbar. Die Ankunft der Valar und die Gründung von Valinor und die Gründung Valinors. Da ist sie im Kommentar drin, Tobias, falls du sie suchen möchtest.
Ja, ich muss gerade erstmal meine digitale Version finden. Ich hätte nämlich aufgeräumt. Und wir wissen ja alle, wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Also suche ich trotzdem auch, auch wenn ich sie aufgeräumt habe. So, Buch der verschollenen Geschichten, da habe ich's.
So. Ich glaube, die Katrin war es, die eben gesagt hatte, dass sie die Karte irgendwie mehr verwirrt hat, als es ihr geholfen hat, obwohl diese Karte zum Kapitel gehört, wie wir eben.
Ja, ganz kurz, wo ist die Karte nochmal?
die Ankunft der Valar und die Gründung Valinors. Das Kapitel 3. Und dann im Kommentar irgendwo drin. Genau, und wir haben über diese Karte gesprochen im Kapitel, wie hieß das, in der Folge, die Sendung mit dem Olofantur. In der Live-Sendung, wo meine Stimme nach und nach sich verabschiedet hat.
Immer besser
hat.
Wurde.
Ich wurde immer besser. Vor allem im zweiten Teil war sie erstaunlich besser. Genau. Und was Katrin so verwirrt hat, nehme ich an, ist, dass unten Helka steht und das aber aussieht, als ob es im Süden wäre, weil es halt weiter unten ist.
Ja, wobei ja zweimal Helka da steht. Einmal mit Fragezeichen und einmal so.
Ja, ich glaube trotzdem, dass keins von beiden sich auf die Helka-Raxe bezieht. Helka ist eine von den beiden Lampen, die, falls ihr euch erinnern könnt, hat Aule ganz am Anfang, bevor es Bäume gibt, zwei Lampen gemacht. Und dann ist man auf die schlaue Idee gekommen, Melkor den Auftrag zu geben, dafür Säulen zu machen. Und Melkor hat diese Säulen auf Eis gemacht und darum ist das sind die Lampen umgefallen und die Wale sind fast ertrunken und so weiter. Und das ist Helka. Das ist diese Lampe. Die steht im Süden. Und das ist nicht das gleiche wie die Helka Raxe. Das ist ein bisschen verwirrend. Die ist eben im Norden, also da, wo so Eis steht. Das ist die die Kerkeringer, wo die Helka Raxe sich befindet. Dass das Norden ist, wissen wir unter anderem daher, weil da steht Utumna. Und Utumna, beziehungsweise Utumno später, ist die Festung von Morgoth und oder Melkor. Und die ist eben auf jeden Fall im Norden. Genau, also das ist vielleicht ziemlich verwirrend. Also die, ich glaube, also Kopas ist nicht eingezeichnet, soweit ich weiß. Also D, Punkt D auf der Karte ist Kor. Und irgendwie weiter im Norden halt kommt irgendwann die Kerkeringer. Das ist vielleicht ganz, ganz erhellend. Vor allem auch diese beiden Namen, das ist ein bisschen verwirrend, weil Kerkeringer ist die, oder im Silmarillion ist die Helka Raxe ja diese, dieses Eisfeld.
Ja.
Zwischen Aman und Mittelerde. Aber hier ist Helka Raxe eine Landzunge eben, aber die Stelle, in der die Helka Raxe ist, heißt, wie gesagt, Kerkeringer. Das ist eine Meerenge. Und wenn ich mich nicht ganz irre, ist die Helka Raxe später eigentlich beides, also er hat quasi einen Namen für beides benutzt, beziehungsweise diesen Unterschied zwischen dieser Meerenge und der Landzunge fällt weg, sondern es gibt einfach noch dieses eine große Eisfeld, das Helka Raxe heißt. Was, wie gesagt, nicht zu verwechseln ist mit Helka, der Lampe, die im Süden steht. Ja, aber schauen wir mal, wie die Noldoli überhaupt da hinkommen. Also wie gesagt, ein Teil der Noldoli läuft an der Küste entlang, der andere fährt auf den Schiffen in dieselbe Richtung. Dann steht da so schön. Was steht da, Tobias? Möchtest du vorlesen?
Aber gerne doch. Gleichwohl habe ich sagen hören, dass sie niemals die entsetzliche Überquerung der, ich liebe das, mein neues Lieblingswort,
Kerkeringer
unternommen hätten, wenn sie bereits der Erschöpfung, der Krankheit und der großen Müdigkeit unterworfen gewesen wären, die später, als sie fern von Valinor wohnten, ihr los wurden. Noch machten die gesegneten Speisen und Getränke der Götter ihre Leiber kräftig, und sie waren auch fast Götter.
Ja, das ist praktisch, wenn man bei sehr großer Kälte über eine gefrorene Landzunge laufen möchte.
Ich frage mich,
also im, ja?
Nee, ich frage mich gerade, inwieweit Tolkien da gegebenenfalls die Beringsee im Kopf hatte, die ja ebenfalls auch im Winter, vor allem zu Tolkiens Zeit, ja als unpassierbar galt für Schiffe, weil sie halt eine komplette, ja schon fast begehbare Verbindung zwischen dem amerikanischen Kontinent und ich sage erstmal dem im weitesten Sinne dem europäischen Kontinent bot.
Ja, das ist eine Sache, die ich mich auch gefragt habe. Ich glaube, ich habe auch schon mal in einer der früheren Folgen gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass alle großen oder fast alle großen Nord- und Südpol-Expeditionen zu Tolkiens Lebzeiten stattgefunden haben. Das war definitiv ein Ding zu seiner Zeit. Also jetzt muss ich mal kleiner Background-Info. Ich war in meiner Jugend war ich extrem großer Fan von so Expeditionssachen und konnte all diese Daten, wann wer an welchem Pol war und wann wer auf welchem Berg war, das wusste ich alles. Das weiß ich leider alles nicht mehr. Aber wenn wir zum Beispiel den Südpol haben, der wurde, wir haben die, zum Beispiel die Shackleton-Expedition 1909, die es nicht geschafft hat und die umkehren musste. Und dann wurde der Südpol unter Amundsen am 14. Dezember 1911 zum ersten Mal vermutlich erreicht. Wenn ich mich richtig erinnere, ist mir nicht ganz klar, ob sie wirklich am Südpol waren oder ob sie sich geirrt haben. Und dann haben wir 1912, also ein Jahr später, die Gegentruppe, die Engländer unter Robert Scott, die am 17. Januar 1912 auch am Südpol waren und dann auf der Rückweg gestorben sind. Das heißt, alles Sachen, die Tolkien mitbekommen hat, als er in einem Alter war, wo man sich dafür interessiert, im Zweifelsfall, also Ende seiner Teenagerjahre, in seinen Teenagerjahren war er.
Also ich finde es eh faszinierend. Klar, das ist jetzt etwas mehr als 100 Jahre her, aber es ist auch eigentlich nur 100 Jahre her, dass es noch viele Fleckchen auf der Erde gab, die von Menschen unberührt waren, die nicht erforscht waren, wo es noch keine Satellitenbilder von gab. Und was halt, oder wo Leute in Kauf genommen haben, ihr Leben zu lassen für eine Expedition irgendwohin. Ich meine, heutzutage kannst du ja für den Nordpol, ich habe mich immer extrem für den Nordpol interessiert, kannst du dir irgendwie für 2.500 einen Flug zum Nordpol gönnen. Und dann fliegst du so eine halbe Stunde.
Dann wäre endlich mal nicht zu warm.
Ja, du fliegst so eine halbe Stunde irgendwie um den Nordpol rum und fliegst wieder zurück. Dann kannst du immer sagen, ja, ich war am Nordpol. Also nicht mit Aussteigen und so, sondern halt wirklich nur im Flieger einmal so, also ich meine einfach nur, und das sind halt jetzt gerade etwas mehr als 100 Jahre her.
Ja, das ist schon krass, auch irgendjemand gesagt in einem Vortrag, glaube ich, was man sich vorstellen muss, womit Tolkien gestartet ist und womit er gestorben ist. Also als Tolkien geboren wurde, war man noch im Kutschenzeitalter, und als Tolkien gestorben ist, waren wir auf dem Mond gewesen. Also das ist
ja, ich meine, ich bin ja nicht ganz so anders. Als ich geboren wurde, gab es noch keine CDs und so. Da gab es halt noch die Kassetten und LPs. Und ich werde wahrscheinlich sterben, während wir alle schon, wenn es nach Elon Musk geht, Chips im Kopf haben und irgendwie alle Sprachen sprechen können, weil ist ja nur noch abrufbar, also so Matrix-mäßig. Also ich bin auch mal sehr gespannt, was uns da noch erreicht. Also ich bin auch, also von meiner Jugend und von meinen Scheiß, den ich gemacht habe, gibt es keine Fotos und Videos auf YouTube oder Facebook oder TikTok oder so. Ich hatte noch eine sehr unbeschwerte Kindheit, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass alles davon irgendwie nachher in den Social Medias auftritt.
Ja, Opa, und jetzt bringen wir dich mal in dein Bett, ne?
Mach das.
Damals, in meiner Zeit.
Ja,
aber um zurückzukommen, also ich denke, es gibt da irgendwie einen Zusammenhang, wie auch immer der war, also einfach, dass es ein großes Ding war zu Tolkiens Zeit, und auch während er das geschrieben hat, gab es eben diese Entdeckungsreisen. Natürlich war Kälte damals auch noch was ganz anderes als heute. Also damals, wenn es im Winter kalt war, musste man irgendwie für Wärme sorgen, indem man das danach aktiv irgendwas gemacht hat. Also irgendwie Feuer anzünden oder Kohle schaufeln oder sonst irgendwas. Und heute haben wir natürlich einen ganz anderen Bezug zu Kälte und Frieren und sowas. Von daher denke ich, ist also dieses Kaltsein ist eine sehr große Sache eben, vielleicht eine größere Sache, als es heute ist. Ich bin auf jeden Fall immer sehr froh, auch in meinen Teenager-Jahren, als ich mich so für diese Expeditionen interessiert habe, habe ich tatsächlich sehr viel Freude daraus geschöpft, so im warmen Bett zu liegen und zu wissen, ist es nicht schön, dass ich hier bin und nicht auf dem Mount Everest?
Ja.
Ja, gut. Aber wir sind doch nicht, wir haben die Noldoni noch nicht mehr hingebracht zu der Landzunge. Also im Norden, wenn ihr auf die Karte guckt, dann biegt die so der Norden so weiter ab nach Osten. Das ist so einigermaßen angezeigt da auf der in dieser Karte. Vielleicht nicht ganz so eindeutig, aber auf jeden Fall biegt sich quasi da die inneren Lande, also da, wo Valinor drauf ist, Aman später, Richtung äußere Landen, also Richtung Mittelerde. Und dazwischen gibt es eine Meerenge, und die heißt Kerkeringa. Die kann man nicht befahren, weil es da gefährliche Strudel gibt und so weiter. Es gibt aber auch noch eine schmale Landzunge, die fast bis an die großen Lande ranreicht. Das ist die Helcaraxe, wie gesagt. Und dann steht da so schön, dass wenn Melkor gewusst hätte, dass die Noldor sich dorthin bewegen, hätte er sie dort vermutlich angegriffen oder sonst irgendwas getrieben. Er wusste es aber nicht, und so sind die Noldoli fast ungestört, denn jetzt kommen wir an einen sehr wichtigen Punkt. Auf dem Weg zur Kerkeringa kommen die Noldoli an einem Ort vorbei, wo das Totenschiff Mornir gewöhnlich landet. Darüber müssten wir auch in der Folge mit dem Olofantur gesprochen haben. Das ist eben dieses Schiff, wo die meisten Gestorbenen draufkommen, und dann fahren sie irgendwie so an der Küste vorbei, können so einen kurzen Blick auf Valinor werfen und werden dann sonst wohin gebracht. Und was passiert da jetzt, Tobias?
Dort erspähten sie ein Diener. Ja, bitte helfen Sie.
Fefanturs.
Fragte sie, was ihre Wanderung zu bedeuten habe, und forderte sie auf, umzukehren. Doch sie antworteten ihm voller Spott, sodass er, auf einem hohen Felsen stehend, laut zu ihnen sprach, und seine Stimme drang sogar bis zu den Schiffen auf den Wellen. Und er sagte ihnen viele der unseligen Abenteuer voraus, die ihnen später begegneten, warnte sie vor Melkor und sagte am Schluss: Tief ist der Fall Gondolins. Und keiner verstand, was er meinte, denn Turondo, Sohn Nulemes, war noch nicht auf der Erde. Bam, bam, bam.
Ja, hier haben wir einen Vorgeschmack auf eins von Tolkiens Lieblingshobbys später, Foreshadowing.
Ja.
Ist im Buch der verschollenen Geschichte auch nicht ganz so präsent, aber Tolkien übt sich schon ein wenig damit.
Ich frage mich ja echt, ob der Typ irgendwelche Geheimnisse für sich behalten konnte. Also auch, ich rede jetzt so privat. Also, oder hat er seiner Frau schon mal gesagt, was er zum Hochzeitstag kriegt? Oder zum Geburtstag oder zu Weihnachten? Also, das ist ja hier.
Ich könnte es mir vorstellen, ja. Naja, ist natürlich etwas anderes in einer Geschichte als in einem, als im wahren Leben.
Das fühlt sich aber schon pathologisch an. So ein Drang zum.
Ich glaube, Tolkien war so, er hätte es nicht gesagt, aber er hat die ganze Zeit so gekichert, weißt du? Immer wenn es darum geht.
Ist ja noch schlimmer.
Ich hab da vielleicht schon was.
Gut.
Ja. Gut, also, Nolduli fragen sich jetzt, was ist Gondolin? Ich habe ihn nie gehört. Aber sie werden es bald erfahren. Obwohl ich mir jetzt gedacht habe, ich meine, das Kapitel zu Gondolin kommt erst viel später, aber dass es diese Vorhersage gibt und sich jemand denkt, wie nenne ich meine Stadt? Gondolin, richtig guter Name. Naja.
Aber eigentlich hätte man ja, wenn wir es jetzt ja schon gewusst hätten, hätte sich ja eigentlich, Gondolin, oh nein. Das wird tief fallen.
Ja, wir werden schauen, wie es passiert, wenn wir über das Gondolin-Kapitel reden. In vielen Jahren oder so. Erstmal versuchen die Noldoli jetzt über die Kerkeringer zu fahren, aber das Schiff, das versucht, geht unter. Daraufhin holen sie alle ihre Frauen und Kinder von den Schiffen und schlagen ein Lager auf. Die Zelte des Murrens, ein Name, der bei auch bei einigen Leuten bei uns im Discord für einiges Vergnügen gesorgt hat, was ich auch finde, ein sehr guter Name ist. Und es wird gleich einen kleinen Exkurs dazu geben. Und in diese Zelte des Murrens heißen so, weil dort viele Leute gegen Fëanor klagen. Und einige wenden sich dann tatsächlich auch zurück und gehen zurück nach Valinor und kommen dort auch an. Aber die Noldoli haben Glück, denn durch Melkos Tun frieren um herumtreibende Eisberge zwischen den östlichen Ende der Helcaraxe und der Landzunge zusammen. Das heißt, die Landzunge ist keine Landzunge mehr, sondern ein Übergang. Und so können die Noldoli hinüberziehen.
Wer hat Worte für die Mühsalen dieses Marsches oder nennt die Zahlen derer, die dabei zugrunde gingen? Die in großer Eisgruben stürzten, wo tief unter verborgenem Wasser brodelten oder ziellos umherirrten, bis die Kälte sie besiegte?
Ja, wie gesagt, ich bin lieber in meinem warmen Bett. Aber so erreichen die Noldoli Mittelerde oder die äußeren Lande, wie es hier heißt. Und jetzt kriegen wir noch ein kleines Postskript, in dem quasi Eriol und Lindo darüber reden, was in dem Kapitel passiert. Und Eriol sagt jetzt, groß muss die Macht Melkos gewesen sein, Böses zu tun, wenn er durch seine Arglist wirklich das Glück und den Glanz der Götter und der Elben zerstören, das Licht ihrer Herzen nicht weniger verdunkeln, als das ihre Heimat und all ihre Lichte, Liebe zunichte machen konnte. Und da muss man sagen, ja, das stimmt, Melkor hat es sehr geschickt eingefädelt durch seine schlauen Lügen. Und dann sagt auch Lindo noch etwas. Tobias, möchtest du vorlesen?
Das ist wahr, denn niemals ist wieder eine solche Untat in Valinor begangen worden, erwiderte Lindo. Doch Melkors Hand hatte die Dinge in der Welt zum Schlimmen gewendet. Und die Samen seiner Bosheit sind seit jenen Tagen aufgegangen und zu einer großen und schrecklichen Macht herangewachsen.
Ja. Und damit sind wir am Ende des Kapitels. Und jetzt kommt noch mein kleiner Exkurs, an den ich denken musste, als ich das mit den Zelten des Murrens gelesen habe. Im Englischen heißen die Tent of Murmuring, also Zelt des Murrens. Und da muss ich daran denken, wieder an die Bibel. Und zwar an den Auszug aus Ägypten in Buch Exodus der Bibel, in dem wird auch sehr viel gemurrt. Und da steht auch wirklich das Wort Murmuring, also Murren drin. Tobias, möchtest du diese nicht ganz kurze Stelle aus Exodus Vers 16?
Das geht nicht, Kapitel 16 vorlesen. Wenn ich aus der Bibel zitiere, verbrenne ich.
Okay, dann muss ich vorlesen. Es war der 15. Tag des zweiten Monats nach ihrem Auszug aus Ägypten. Die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Da sagten Mose und Aaron zu den Israeliten, heute Abend sollt ihr erfahren, dass der Herr euch aus dem Land Ägypten geführt hat und morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn schauen, denn hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Während Aaron zur ganzen Gemeinde der Israeliten sprach, wandte er sich zur Wüste hin. Da erschien plötzlich in der Wolke die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen, in der Abenddämmerung werdet ihr Fleisch zu essen haben. Am Morgen werdet ihr satt werden vom Brot und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als ich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen: Das ist das Brot, das euch der Herr zu essen gibt. Zwei Dinge, die mir hier aufgefallen sind. Einmal das Murren, wie schon gesagt. Dann haben wir natürlich den Auszug hier aus Ägypten, bei den Noldoli aus Valinor. Das Murren hat einen Effekt. In der Bibel bekommen die Israeliten etwas zu essen von Gott, nachdem sie gemurrt haben. Und im Buch der verschollenen Geschichten ist das natürlich nicht der direkte Effekt daraus, wird zumindest nicht so beschrieben, aber die Landzunge friert ja zusammen mit dem Land, also die Helcaraxe friert zusammen. Und die Noldoli können das tun, was sie wollen, nämlich Valinor verlassen und rüberziehen. Wie gesagt, da wird nicht explizit gesagt, dass das eine Folge ihres Murrens ist, aber es hat mich daran erinnert. Und ist natürlich auch deshalb interessant, weil das auf Melkor zurückgeführt wird. Also durch Melkors gestiegene Macht ist es viel kälter in dieser Region als sonst.
Ich wollte gerade sagen,
darum geht da alles zusammen.
Diese Verknüpfung würde ja bedeuten, dass der Herr in diesem Fall, der in Exodus 16 das Fleisch bringt oder das Essen bringt, ja vergleichbar ist mit Melkor, dass Melkor der Herr ist, weil durch seine Macht im Prinzip der Weg so bereitet wird, dass sie zurückreisen können. Oder habe ich dich jetzt komplett falsch verstanden?
Nee, das ist das, was mir aufgefallen ist. Oder woran ich denken musste. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber dieses Wort Murren finde ich irgendwie, auch diese Zelte des Murrens, oder das Lager des Murrens, könnte man vielleicht sagen, in der Bibel, hat mich irgendwie daran erinnert. Und wir haben halt, wie gesagt, diesen Auszug, was an einer prominenten Stelle des Buches steht, genauso wie in der Bibel auch. Also vielleicht hat Tolkien sich da ein wenig inspirieren lassen, auch wenn es, wie gesagt, in die ganz andere Richtung geht. Okay.
Kommen wir zum Vergleich mit dem Silmarillion.
Genau. Ich habe etwas vor mit dir, Tobias.
Ich bin, okay, mach mal, ja. Ich bin gespannt.
Also, das Buch, das, wie gesagt, das der Text im Buch der verschollenen Geschichte ist ja viel kürzer als im Silmarillion. Mhm. Und ich würde jetzt gerne mit dir Abschnitt für Abschnitt durchgehen, was denn passiert nacheinander. Ein bisschen aufzudröseln, was Tolkien da alles geändert hat. Ich habe dazu das ein bisschen vorbereitet. Ich könnte dir das PDF schicken.
Das wäre vorteilhaft.
Wenn du das aufmachst und zum Kapitel gehst, müsstest du sehen, dass ich da so grüne Zahlen dran gemalt habe.
Warte, ich guck mal, das ist mir runterlader. Nur Download. Ja.
Also du müsstest sehen, dass da eine 1 steht und dann weiter unten rechts eine 2.
Ja.
Das sind die Abschnitte. Also es gibt, ich weiß nicht, wie viele Abschnitte, aber genau. Ich habe den Einschub übersprungen, also das friedliche Schiffe bauen habe ich übersprungen. Es geht dann direkt weiter unten mit, Quatsch, habe ich nicht. Aber ich habe das gleich zusammengefasst mit dem Schiffe klauen, die beiden Versionen. Es geht dann direkt weiter mit der 4, ist direkt weiter, als sie weiterziehen. Und du müsstest einfach nur zu der Zahl jeweils scrollen und sagen, was da ungefähr passiert.
Gut, bei welcher Zahl fangen wir jetzt an? Bei 4 oder bei 1?
Bei 1.
Okay, dann springe ich wieder nach oben. Und ich soll es zusammen, und das blau hervorgehobene?
Ja, das kann dir helfen, aber einfach nur, was passiert da? Es gibt halt irgendwie die Sachen, die wir gerade besprochen haben. Also es gibt irgendwie 7 große Ereignisse. Also irgendwie die Valar suchen, dann Fëanors Ansprache, dann werden die Schiffe geklaut. Dann ziehen sie weiter an der Küste entlang und die 6. gemacht. Dann kommt der Bote, ist die 5. Dann ziehen sie über die Helcaraxe und
du versuchst einfach mal.
Ja, es wird schon schief gehen. Ja.
Gut, wir haben hier den ersten Block, wo es um die zerstörten Baum unter anderem geht. Die Noldoli durchstreifen aufs Neue unermüdlich das Land von Valinor, getrieben vom brennenden Verlangen, die Wunden zu rächen. Also da ist im Prinzip so die Aufbereitung, so die ersten Punkte, wo sie sich dann auf den Weg machen.
Genau, und im Silmarillion beginnt das Kapitel damit, dass wir diesen Rat haben von den Valar, wo darüber gesprochen wird, was jetzt gemacht werden soll. Also die Valar jagen nicht Melkor nach. Sie sind schon darüber hinaus quasi und versuchen jetzt Fëanor zu bewegen, die Silmaril rauszurücken, um die Bäume zu erneuern. Und wir erinnern uns, im Silmarillion wissen die Elben und die Valar in diesem Moment noch nicht, dass Morgoth Finwë umgebracht hat. Das erfahren wir erst jetzt. Und daraufhin sagt, also Fëanor sagt, er will die Silmaril nicht rausgeben und genau, und wir kriegen dann noch erstmal erzählt, wie Morgoth überhaupt an die Silmaril rangekommen ist. Und das ist alles quasi in einem Kapitel davor aber schon passiert, im Buch der verschollenen Geschichte. Was ist dann im nächsten Teil?
Der nächste Teil ist ja im Prinzip, ich sag mal, die Mobilisierung. Fëanor schreitet auf dem Platz, Hauch will keine Ruhe geben und schreit für mich hinaus, dass alle Noldi sich um ihn versammeln müssen und ihm zuhören. Und ich sage, jetzt macht jetzt so die Meute so richtig schön heiß, um halt eben dagegen zu wettern.
Genau, und das haben wir auch im Silmarillion, nur ist es da viel, viel länger. Also im Buch der verschollenen Geschichte haben wir von Fëanors tatsächlicher Rede nur einen ganz kurzen Abschnitt, den wir eben auch vorgelesen haben, mit dem, wenn eure Herzen zu kleinmütig sind. Aber im Silmarillion sind das, wenn ich hier mal kurz zähle, 1, 2, 3 längere Abschnitte, in denen Fëanor alles sagt, was ihn nervt und was er blöd findet und was man jetzt tun soll. Also die Motivation auch für die anderen Noldor ist viel weiter ausgeprägt, als das im Buch der verschollenen Geschichte da ist. Also auch da wieder, Tolkien hat mehr Motivation eingebaut für die Charaktere, bestimmte Dinge zu tun. Und natürlich ganz wichtig, was wir auch nicht haben im Buch der verschollenen Geschichte, ist der Eid. Also es gibt erstmal keine Söhne von Fëanor, weil die existieren alle noch nicht.
Ja.
Zumindest wurden sie uns noch nicht eingeführt. Darum können die auch keinen Eid schwören. Und der Eid ist ja später das, was im Silmarillion so die treibende Kraft ist die ganze Zeit, die die ganzen Sachen am Laufen halten. Da geht es immer wieder darum, dass die Söhne Fëanor sagen, ja, eigentlich würden wir doch gerne ein bequemes Leben haben, aber der Eid, ja. Das geht nicht. Wir können keine schönen Dinge haben.
Das hätte ich jetzt beim...
Und das...
Mach du erstmal.
Und das haben wir hier halt eben gar nicht. Also wir haben diese treibende Motivation überhaupt nicht.
Ja, das hätte ich jetzt beim dritten Punkt gesagt, nämlich, dass es im Buch der verschollenen Geschichten geht es ja darum, wer dann im Prinzip wirklich loszieht und dass halt auch ein paar zu Hause geblieben sind und dass da halt eben die Söhne Fëanors natürlich im Buch der verschollenen Geschichte fehlen.
Und im Punkt 3 geht es auch noch um, wie man Schiffe bekommt. Auf verschiedene Art und Weisen.
Stimmt.
Und das kommt dann eben auch im Silmarillion. Also die Noldor ziehen los und bemächtigen sich der Schiffe. Es gibt da einige kleine Unterschiede, die auch in den Hausaufgaben öfter erwähnt wurden. Darum sage ich das jetzt nicht genauer. Aber auf jeden Fall kriegen wir jetzt die Schiffe von den Solus Impi oder von den Teleri in dem Fall.
Also im Block 4 geht es im Prinzip jetzt da weiter, was wir bisher ja noch heute noch nicht besprochen hatten, oder nur zum Teil, also zum Schluss hatten, im Prinzip nachdem die Schlacht vorbei ist, die Solus Impi weinten und die Götter die ganze Ebene von Valinor absuchten und verzagt unter den zerstörten Bäumen saßen. Und es war eine Zeit der Düsternis. Ich finde, das passt den Rest dann relativ gut zusammen. Ist dann aber jetzt auch, da bin ich mal gespannt, welchen Part du da im Silmarillion gleich setzt.
Also die Noldoli ziehen jetzt ja weiter und das ist, wie du gesagt hast, es ist relativ lange ausgeführt eigentlich schon. Ja. Es wird relativ genau beschrieben, wie sie da weiterziehen. Das müssen wir überhaupt nicht. Das ist so nicht mal ein Absatz.
Okay, ich
einfach nur gesagt wird, sie gehen weiter.
Gut, ich hatte schon Sorge, dass ich irgendwie ein Loch im Hirn hatte. Ich dachte mir so, Moment, da klingelt so gar nichts bei mir. Aber wenn es nur ein Satz ist und nicht irgendwie gefühlt 5 Seiten, dann...
Es ist wirklich, glaube ich, nur ein Satz. Es gibt nur einen Punkt.
Ja, und hier sind es 2,5 Seiten.
Ja, wo beschrieben wird, wie sie eben weiterziehen und was sie für Probleme haben und so weiter. Aber dafür kommen wir jetzt zu einer Stelle, die im Silmarillion wieder deutlich länger ist. Denn was passiert jetzt im Block 5?
Da geht es halt unter anderem um den Weg zu Helcaraxe. und welche Seelen sie erklimmen müssen.
Aber es gibt auch eine sehr wichtige Sache, die sollte grün sein.
Genau,
bei ihr.
Da bin ich gerade angekommen. Da geht es natürlich um das Foreshadowing, um den tiefster Fall Gondolins.
Genau, wir haben den Diener von Fee Fantur, der da spricht. Und wenn ihr euch erinnert, das ist eine der epischsten Stellen im Silmarillion, wo dieser Bote von Manwë kommt, der vermutlich Mandos ist und dann diesen super langen Fluch über die Noldor ausspricht. Ungezählte Tränen sollt ihr vergießen und die Valar werden Vanyar gegen euch umzäunen und euch ausschließen, dass kein Echo von euren Klagen über die Berge dringt und so weiter und so fort. Also da wird nicht nur vorher gesagt, dass das Gondolin fällt, sondern es wird quasi gesagt, ihr werdet alle elendig dahin siechen und verrecken und wir werden euch nicht um euch kümmern, egal was ihr tut. Was ja auch wieder eine treibende Kraft später ist im Silmarillion, dass eben die Noldor nicht sagen, ja, wir haben nicht nur diesen Eid, sondern wir können auch nicht mehr zurück, weil die Valar haben uns verflucht. Und auch das fehlt komplett fast komplett im Buch der verschollenen Geschichte. Wir haben eben nur diese Prophezeiung quasi und nicht diesen Fluch tatsächlich.
Gut, kommen wir zum Block 6. Da geht's im Prinzip darum, dass die Noldoli das Meer überqueren, statt die gefährliche Eislandbrücke der Helcaraxe zu nehmen. Und natürlich, wenn sie versuchen, irgendwie zu übersetzen, der tödliche Strudel, Viruin werden teilweise gerissen und die Gefahr der Überlebenden und sowie die Schrecken der Eisbrücke führten dann zur Verzweiflung. Und wegen Melkors Rückkehr treiben wieder Eisinseln, das, was wir vorhin hatten mit der Beringssee, was die Lage verschärft, aber letztlich rettet es sie ja dann auch, dass sie gezwungen waren, an Land zu gehen, beziehungsweise die Möglichkeit hatten, auch an Land zu gehen und sich dort ein Lager aufzuschlagen. Und da sind wir wieder beim Zelt des Morrens.
Ja, beziehungsweise die sind noch nicht mehr die Landzunge rüber, sondern sie überlegen, was sie machen, nachdem sie merken, dass sie nicht mit den Schiffen fahren können, weil das eine Schiff schon untergegangen ist. Und im Silmarillion haben wir jetzt die Stelle, wenn ihr euch erinnert, die weitere Fëanor-9-Stelle, wo die eine Gruppe um Fëanor mit den Schiffen rüberfährt und dann die Schiffe verbrennt und sie nicht zurückschickt, sodass der andere Teil über die Helcaraxe laufen muss. Ja, also diese sehr nette Aktion von Fëanor fehlt auch wieder komplett im Buch der verschollenen Geschichte. Was natürlich auch wieder wenn es um Motivation geht, dazu führt, dass die Gruppe sich eigentlich nicht spaltet. Weil im Silmarillion haben wir ja eben einmal Fëanor und seine Schar und dann den Rest. Und die verstehen sich doch irgendwie ganz gut miteinander. Dadurch, was eben die Söhne quasi machen, also dadurch, dass Fingon und Maedhros sich versöhnen, finden sie dann wieder zusammen. Aber das haben wir im Buch der verschollenen Geschichte in dem Sinne nicht.
Genau, und dann kommen wir nämlich jetzt zum siebten Teil, wo ich mich vertan habe. Nämlich jetzt, wo die Hoffnung schwindet, kehrt der Winter zurück und ließ das Eis zu der festen Brücke werden. Und die Noldoli gaben dementsprechend ihre Schiffe auf und wagten dann den Marsch über die gefährliche Quercaringa. Viele starben durch Kälte, stürzten oder Verirrung. Später erschien ihnen dann dieses Leiden fast klein im Vergleich zu dem, was noch folgte. Also hier auch wieder eine gewisse Art der Foreshadowing. Manche verschwanden für immer, andere kehrten nach Valinor zurück und fanden später ihr Volk wieder. Und schließlich erreichte eine kleine erschöpfte Gruppe die östlichen Lande und blickte ein letztes Mal zurück auf Valinor. Und so endete Urumils Erzählung über die Verdunklung Valinors. Und Eriol ist er natürlich zutiefst erschüttert von Melkos Macht, Leid und Licht gleichermaßen zu zerstören. Und Lindo bestätigt, dass Melkos Bosheit seitdem die Welt verdorben hat. Doch Eriol trauert am meisten um die zerstörten Bäume und das verlorene Licht.
Ja, so geht's zu Ende im Buch der verschollenen Geschichte. Ganz wichtig bei der Überquerung mit der Helcaraxe, Fëanor ist dabei, Fëanor muss mitlaufen. Im Silmarillion ist er, wie gesagt, auf den Schiffen gefahren, die er dann verbrannt hat. Und so muss nur Fingolfin und seine Schar über die Helcaraxe laufen in Silmarillion. Genau, also um es da ganz neu zusammenzufassen, es gibt einige Teile im Silmarillion, die viel länger sind. Und das sind vor allem die Teile, wo es darum geht, Motivation, um nochmal dieses Wort zu sagen, Motivation zu erklären, um Charakteren Hintergründe zu geben, um ihnen Dinge an die Hand zu geben, auf die sie sich später berufen können, wie den Eid und die Verfluchung und die Schiffe bebrennen und so weiter. Und Das alles haben wir im Buch der verschollenen Geschichte eben noch gar nicht. Sondern es ist ein relativ, nicht unzusammenhängend, aber so doch noch recht unverbundene Aneinanderung von Ereignissen, die noch nicht so schön ineinander arrangiert sind, wie es dann später im Silmarillion ist. Also da merken wir, Tolkien hat an seiner Geschichte noch einiges gearbeitet.
Gehörig.
Einiges. Okay. Und damit können wir jetzt zur Hausaufgabe kommen, wo auch noch einige Leute über ein paar Details ein paar Details angemerkt haben. Zuerst aber noch eine Sache, die Tobias eben schon angesprochen hat. Das müsste diese Fußnote sein, die du eben erwähnt hast, in der Christopher beschreibt, dass Tolkien eben so sich so Sachen aufgeschrieben hat, was er gerne noch ändern wollte. Und da schreibt er, das Element des Verlangs nach den Silmaril verstärken.
Ja.
Und verlangt eine Menge Umarbeitung. Die Gier nach Edelsteinen, besonders nach dem heiligen Silmaril, muss stärker betont werden. Und die allerwichtigste Schlacht von Kopas Alqualunte, wo die Gnomen die Solusimpi töten, muss eingefügt werden. Und da hat er dann später ein Häkchen dran gemacht und gesagt, ist erledigt.
Ja. Aber es ging noch weiter.
Ja. Dann noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die jetzt immer wieder die Übersetzung betrifft. Im Buch der verschollenen Geschichte heißt das Kapitel ja die Flucht der Noldoli, auf Englisch The Flight of the Noldoli. Und das war mir vorher nicht aufgefallen, aus irgendwelchen Gründen, aber im Silmarillion heißt das Kapitel die Verbannung der Noldor. Im Original heißt das aber The Flight of the Noldor, also quasi exakt das gleiche wie im Buch der verschollenen Geschichte, nur dass Noldoli durch Noldor ersetzt wurde. Aber im Deutschen haben wir eben einmal die Flucht und einmal die Verbannung, was ja komplett unterschiedliche Dinge sind und auch ganz andere Assoziationen hervorrufen. Und das fand ich nochmal sehr spannend. Also auch im Silmarillion wird nicht explizit, wenn die Noldor nicht explizit verbannt im Titel, sondern sie fliehen, genauso wie im Buch der verschollenen Geschichte.
Tatsächlich faszinierend. Wobei ich durchaus finde, dass die Verbannung der Noldor im deutschen Silmarillion einer mit der Fassung, wie wir sie hatten, und sie werden dann ja auch verbannt, durchaus akzeptabel ist. Ist natürlich interessant, dass jetzt ich glaube, das Werk, was wir jetzt lesen, das Buch der verschollenen Geschichte, dass das ja nach dem Silmarillion übersetzt wurde. Das wäre jetzt natürlich mal interessant zu wissen, ob das eine bewusste Entscheidung war oder ob die übersetzende Person nicht wusste oder es gar nicht aufgefallen war, dass es im Silmarillion einen Text dieser Art schon gibt. Und ich meine, aber die Verbannung der Noldor passt ja auch gar nicht, weil sie werden ja in diesem Kapitel ja nicht verbannt, weil es gibt nicht den Eid, Fëanor's Eid und etc. pp.
Ja, das war wirklich spannend zu wissen. Also ich könnte mir vorstellen, was du gesagt hast, dass man irgendwie gesagt hat, okay, wir können das nicht als Verbannung übersetzen, weil das macht keinen Sinn. Aber ich finde, Flucht ist irgendwie auch, ruft im Deutschen auch irgendwie eine falsche Assoziation her, weil die fliehen ja von nichts. Also
ja, das ist
nicht so, dass irgendwie die Valar sie aus dem Land geworfen haben.
Ja, das ist wieder so das, in Anführungszeichen, Problem der deutschen Sprache, weil du halt da einfach ja, ich hatte ja mal einen Vortrag gehalten über das Thema Eskapismus und Tolkien, wo du ja einmal Escape und To Flight halt eben nutzen kannst und im Deutschen könnte man aber beides im Prinzip mit Flucht übersetzen und dass es halt relativ schwierig ist, die Intention, die es in der englischen Sprache ja gibt, und die hat ja Tolkien seinerzeit auch sehr gut aufgedröselt oder erklärt, ich krieg's nun gerade nicht mehr hin, dass das eine halt neben, dass das Entfliehen ist und dass das eine halt eben das Flüchten ist, dass halt diese Antriebskraft, die dahinter steckt, eine komplett andere ist. Und das ist halt im Deutschen mit dem Begriff Flucht halt einfach nicht möglich, weil der relativ fest definiert ist bei den Menschen.
Ja, also der Auszug der Noldoli hätte ich gut gefunden. Ja. Um nochmal zu meiner Assoziation mit Exodus zurückzukommen.
Ja. Also, da hätte man den kompletten Satz umbauen müssen. Also, fliehen wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit gewesen. Also, sie entfliehen ja Valinor. Das hätte jetzt meiner Meinung nach auch gepasst, aber dann könnte man den Satz so natürlich nicht mehr stehen lassen, irgendwie die Noldoli, die fliehen, das ergibt ja noch weniger Sinn. Und von daher finde ich deinen Vorschlag am besten geeignet. Aber nur nochmal, um auf dieses Thema zu kommen, Flucht und Fliehen, die eigentlich zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten sind, die aber häufig dann im Deutschen dann von den Menschen doch als Synonym genutzt werden, die aber eigentlich in der Antriebskraft der Person unterscheiden werden müssen.
Gut, dann kommen wir jetzt zu den Hausaufgaben. Gerrit, der uns das lange Feedback geschickt hat, hat uns auch eine lange Hausaufgabe geschickt. Wollen wir die einfach abwechselnd vorlesen, Tobias, die Sache?
Können wir gerne. Viele Solosimpi, Tedere im Silmarillion, sind nicht in ihrer Stadt, weil sie mit den Göttern auf Melkujagd sind.
Fëanor schafft es, einige der Solosimpi, etwa 10, zum Mitkommen zu überreden und praktischerweise als Steuermänner zu verpflichten.
Der Hafen von Aqualonde wird sehr genau beschrieben.
Genau, das hatte ich ja kurz erwähnt, dass wir im Silmarillion Sachen, die irgendwie ein bisschen weird sind, hier gut beschrieben werden. Der Sippenmord geschah nicht im Eifer des Gefechts, sondern durch eine Ansprache Fëanors, nachdem man zunächst abgewiesen wurde und traurig entlang der Gestade von Eldamar wanderte. Also auch hier wieder Motivation.
Ja, nicht von Mandos wird der Fluch über Fëanor und seine Gefolge ausgesprochen, sondern durch einen Diener der Götter, der zufällig am Wegesrand stand.
Ganz zufällig.
Ja.
Im Fluch wird der Fall von Gondolin vorhergesagt.
Die Noldoli murren in ihren Zelten, bevor einige den Weg zurück nach Kor antreten. Eine lustige Vorstellung, wie die Elben mit schlechter Laune in ihren Zelten hocken und laut vor sich hin murren.
Dieser Vollidiot. Moment, ich habe gerade diesen komischen Bug. Hast du den auch schon mal, dass die Seite einfach nicht weitergeht im Pad?
Wir sollten auch von den Word-Dokumenten weg und einfach eine MD-Datei, eine Textdatei machen. Die kann man auch vernünftig formatieren, ist aber weitaus schneller und effektiver. Und ja. Hatte ich diese ganzen Probleme mit, man kann nichts rauskopieren oder einfügen.
Okay.
Gut.
Wo waren wir?
Der letzte von ihm.
Die Noldoli versuchen es erst gar nicht, mit den Schiffen über die Meerenge zu fahren, sondern wandern letztendlich alle über das Eis ans andere Ufer. Somit verbrennt Fëanor auch keine Schiffe und uns bleibt ein Fëanor-Nein-Moment erspart. Kleine Anmerkung, sie versuchen es ja einmal und merken, dass es nicht geht.
Ja. Okay. Gut, machen wir weiter mit Mr. Snrup. Da machen wir auch wieder am besten abwechselnd. Gleich im ersten Satz der erste Unterschied. Die Götter geben die Hoffnung nicht auf. Ziemlich bald beginnt eine wütende und relativ planlose Jagd. Ganz anders als in Silmarillion, wo alle erstmal in Empathie versinken. Man tut, was man kann. Entschuldigung, Apathie. Man tut, was man kann. Nichts. Ergebnis unterm Strich allerdings das Gleiche.
Finde ich sehr gut, ja. Die Noldoli bewaffnen sich nach bestem Vermögen. Im Silmarillion hingegen sind bereits hinreichend gute Waffen und Schilde vorhanden, die jeder auf Melkors Anweisung als einziger heimlich gemacht zu haben glaubt. Der Bruch mit den Valar wird dadurch auch auf einmal viel tiefer, als er zunächst den Anschein hatte.
Dann hat er eine Gemeinsamkeit noch rausgesucht. Das Grundgerüst mit dem der Raub der Schiffe ist hingegen bereits vorhanden. Was ich persönlich allerdings nach diesem Massaker am schlimmsten im ganzen Kapitel fand. Sie benutzen die Schiffe nicht einmal, bis auf Strudelgei. Was sollte das denn alles? Das hatten wir, glaube ich, auch gut.
Ja, sie benutzen sie ja schon ein bisschen.
Ja, und wir hatten sie auch
ihre Frauen und Kinder.
Wir hatten ja auch herausgearbeitet, dass das ja in der ersten Fassung war. Und es kommt ja noch.
Ja, in der zweiten Fassung benutzen sie sie auch, um an der Küste entlang zu fahren. Aber sie benutzen sie nicht, um nach Mittelerde zu fahren. Okay, dann haben wir zum Schluss noch unsere beiden mit den längsten, mit den längsten Hausaufgaben Streaks. Also die beiden, die am meisten Hausaufgaben bisher eingeschickt haben, nämlich Martin und Katrin. Und erstmal Martin hat geschrieben, ja, nach dem Auszug der Noldor stand dann nach dem Raub der Silmaril durch Morgoth nichts mehr im Wege und so machten sie sich schließlich auf, zurück nach Mittelerde. Dabei mussten vor dem Aufbruch viele der Noldor noch überredet werden, mitzukommen. Ein erster Unterschied zwischen der Version im Buch der verschollenen Geschichte und dem Silmarillion ist, dass im Buch der verschollenen Geschichte Fëanors Söhne keine Erwägung finden. Generell, die Stammbäume der Noldor waren zu diesem Zeitpunkt offenbar nur im Ansatz ausgearbeitet. Somit gibt es auch keine unverfallenen Schuhe derselben. Nachdem die Noldor aufgebrochen sind und das Meer erreicht haben, kommt es zur Auseinandersetzung um die Schiffe der Solosimpi Teleri in Aqualonde, dem Schwanenhafen. In beiden Werken kommt es zur Schlacht und folglich zum Tod von Eldar durch Eldar. Diese Tat bleibt nicht unbestraft, ein Boot verkündet folglich den Fluch der Noldor.
Später kommt die Schar der Noldor an den Helcaraxa an. Hier gibt es nun im Folgenden Unterschiede zwischen den Büchern. Im Buch der verschollenen Geschichte gehen alle Noldor über das Eis, da sie begreifen, dass sie aufgrund der Strudel im Wasser nicht übersetzen können. Im Silmarillion ist die Sache noch fieser. Da lassen Fëanor und einige Getreue den Rest unter Führung von Fingolfin zurück und setzen mit den von den Teleri gestohlenen Schiffe über. Zudem werden diese dann am Strand in Mittelerde in Brand gesetzt. Nur der Rest will anschließend über das Eis nach Mittelerde wandern. Dabei gibt es in beiden Werken erhebliche Verluste. Am Ende erreichen aber abgekämpfte Noldor Mittelerde. Wohl teilweise auch zusammen mit ihren Frauen und Kindern.
Und das beschließt noch Katrin. Hat erstmal die Gemeinsamkeiten. Fëanor sieht sich als Knecht, Sklave der Valar Götter.
Nicht alle Noldor wollen Valinor verlassen.
Der Sippenmord findet statt. Die Noldor bemächtigen sich der Boote der Solo Simpi Teleri.
Eine Gruppe der Noldori nutzt den Landweg, eine andere die Schiffe.
Ein Teil der Noldori geht nach Valinor zurück.
Und auf dem Weg durch die Eiswürste sterben Elben.
Im Buch der verschollenen Geschichte.
Dann der Beginn des Sippenmordes ist eher ein Kommunikationsproblem. Sie haben Waffen, wir haben Waffen, besser wir benutzen sie zuerst, als richtig vorsätzlich geplant, wie im Silmarillion. Auch wenn der Ausgang derselbe bleibt und auch Kommunikation wahrscheinlich nicht viel geholfen hätte.
Ich glaube, bei Fëanor hilft Kommunikation allgemein nur begrenzt weiter.
Außerdem wussten wir ja schon, dass Tolkien auf mehr Blut aus war.
Ja, hat er erledigt. Dann weiter. Mandos ist der Prophet, nicht Olmo, Fragezeichen, den Untergang von Gondolin vorhersieht. Das wird allerdings sehr isoliert und unsinnig an dieser Stelle, finde ich. Also mit dem Olmo bezieht sich Katrin vermutlich auf die Stelle, wo Olmo Finrod und Turgon eingibt, dass sie Städte gründen sollen. Und dann Olmo ja Turgon eingibt, Gondolin zu gründen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der auch der Untergang wird an der gleichen Stelle von Olmo vorhergesagt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, also ich finde, es ist nicht so isoliert und unsinnig im Buch der verschollenen Geschichte, weil wir haben zumindest ein bisschen Foreshadowing, was ja so von Tolkien sehr gern so als Plot-Device benutzt wird, um so Brücken zwischen einzelnen Geschichten zu spannen. Also damit fängt er hier ein bisschen an.
So, dann hat sie noch geschrieben, Fëanor schwört sein Eid nicht, auch seine Söhne nicht. Die gibt's ja noch gar nicht. Denn sie existieren nicht. Achso, das schrieb sie danach, Entschuldigung. Dazu eine Frage. In der Silmarillion-Folge dazu hattet ihr den Eidspruch aus dem Lay of Lathien vorgelesen und gesagt, der ist aus einer früheren Fassung. Wenn der hier nicht ist, kommt er noch? Oder ist das ein weiterer alternativer Text?
Letzteres. Lay of Lathien ist ein Langgedicht, das im dritten Buch der History of Middle-earth drin ist, was leider nicht auf Deutsch übersetzt ist. Und zu dem Zeitpunkt gibt es dann bereits diesen Eid und vielleicht wird er sogar extra dafür erfunden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob er vielleicht auch später nochmal im Buch der verschollenen Geschichte eingeführt wird. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, da ist der drin. Und den haben wir damals vorgelesen. Tobias?
Ich hatte gerade den Text.
Bin ich dran?
Ja, ich hatte gerade den langen Text gelesen.
Okay. Die Noldori, die zurückgehen, sterben, beziehungsweise gehen zu Mandos und erlangen keine Vergebung. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, worauf Katrin sich hier bezieht, weil, soweit ich weiß, die einzigen Noldori, die zurückgehen, sind die, die nach dem Murren zurückgehen. Und da steht, dass sie nach Valinor zurückgehen. Aber vielleicht vergesse ich hier gerade eine Stelle.
Gut, das Meer ist übrigens wild genug. Oinen hält die Schiffe der Noldori nicht extra auf.
Genau, wir haben die Strudel. Und die Umbenennung von Melkor zu Morgoth findet nicht statt. Das ist auch ein kleines, aber sehr interessantes Detail. Wir erinnern uns, Fëanor ist ja die Person, die Melkor Morgoth nennt. Und auch das gibt es nicht im Buch der verschollenen Geschichten.
Vielen Dank. Dann?
Gut.
Was ist das jetzt mit dem Kapitel?
Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, Tobias. Kommt auf an, wie viel Lust du noch hast.
Schieß los.
Wir sind jetzt ungefähr bei anderthalb Stunden. Wir könnten jetzt noch, dachte ich mir, ich habe nicht so richtig einen Hintergrund vorbereitet, aber ich dachte, es wäre ganz interessant, sich mal anzugucken, was eigentlich in der History of Middle-earth drin ist. Weil das haben wir, glaube ich, noch nie so richtig besprochen. Wir haben immer nur darauf hingewiesen, dass sie existiert, aber nie genau gesagt, was drin steht, an welcher Stelle und wie diese aufgebaut ist. Das könnten wir uns doch angucken, aber wenn du sagst, dir reicht's, dann machen wir es irgendwann anders mal.
Ja, da ich zugeben muss, dass der Wetterumschwung mir gerade massive Kopfschmerzen bereitet, also physische Kopfschmerzen, nicht irgendwie emotionale oder gedankliche, bin ich, glaube ich, auch sehr froh, wenn wir dann jetzt hier mal einen Cut machen. Wir können es ja eher überlegen, also ich finde das schon interessant und spannend, ob das vielleicht noch so ein Sommerpausen-Break wird, wo man eine kleine Sonderfolge zu machen, die muss ja auch nicht ganz so lang werden oder mal ganz unter den Tisch fällt. Aber ich glaube, wenn wir jetzt so langsam nach anderthalb Stunden zum Ende kommen, wäre mir das ganz recht. Und in dem Thema History of Middle-earth habe ich mich natürlich so überhaupt gar nicht vorbereitet.
Gut, dann nimmst du Mikrofone mit nach Geldern?
Kann ich machen. Wir haben ja auch ein Podcast-Haus dort. Also, ne, Radagasthütte hat ja eine komplette Podcast-Ausstattung. Die bringt zum Teil Johnny mit und den anderen Teil bringe ich mit.
Dann könnten wir ja eventuell, je nachdem, wie das Wetter wird.
Es wird hervorragend. Also dieses Jahr Tolkien-Tage wird hervorragend.
Ich habe gehört, es gibt 22 Grad leichter Regen zwischen 4 und 8 Uhr morgens, damit der Ascheplatz nicht so staubt und sonst.
Ja, das ist das, was ich bei Temu bestellt habe.
Ja, mal gucken, was jetzt kriegt. Du mit Temu bestellt hast, da kommt es erstmal ganz vielen Einzellieferungen an.
Jeder Tropfen einzeln.
Da kriegen wir das gute Wetter zwischen 16 und 17 Uhr, kommt leider erst zu Weihnachten an.
Ja.
Okay, gut, dann machen wir es doch so. Dann müssen wir jetzt nur noch über die Hausaufgabe sprechen.
Und da würde ich einfach sagen, geben wir euch einfach erstmal bis zum 1. August.
Das klingt sehr gut. Ich muss euch noch sagen, was ihr lesen sollt. Das nächste Kapitel logischerweise. Es ist sehr interessant. Das heißt, die Geschichte von Sonne und Mond. Und ich spoilere schon mal ein bisschen. Es ist so lang, dass Christopher es gekürzt hat, weil Tolkien es anscheinend nicht fertiggebracht hat oder es so begeistert davon war, Sonne und Mond zu erschaffen, dass er dafür zu lange gebraucht hat für Christophers Geschmack und Christopher es rausgenommen hat. So, was sind jetzt die korrespondierenden Kapitel im Silmarillion? Also das nächste Kapitel Nacht von der Verbannung der Noldor ist von den Sindar, aber darum geht es gar nicht in dem Sonne und Mond Kapitel, wenn ich mich nicht sehr stark irre. Elben im Mittelerde kommen, da werden kein bisschen erwähnt. Außer ich irre mich sehr stark. Und danach kommt aber das Kapitel von Sonne, Mond und der Verhüllung Valinors. Und das wäre dann die Wiederholungsaufgabe.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, es bleibt natürlich mir noch die Frage zu stehen, wie denn dein Tee der Folge war?
Ich fand ihn doch tatsächlich ganz gut. Ich stehe überhaupt nicht so auf Früchtetees, was ein bisschen traurig ist, weil dieser Adventskalender voll mit Früchtetees ist. Aber für einen Früchtetee fand ich ihn sehr gut, auch wenn Hibiskus drin war, was ich eigentlich gar nicht mag. Aber es hat eigentlich hauptsächlich nach einer undefinierten Teemischung geschmeckt und das war jetzt nicht so schlecht.
Gut, dann wie viel Silmaril gibst du?
Anderthalb.
Oh, okay, also eine saubere 3.
Ich würd ihn nicht kaufen.
Okay.
Aber ich würde ihn trinken, wenn er mir angeboten würde, ohne zu murren.
Eine sehr schöne Anspielung. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, Hausaufgaben habt ihr jetzt halt bis zum 1.8. Wir schauen mal, ob wir zwischendurch noch die Hintergrundfolge aufnehmen, damit eure Pause nicht ganz so lang ist. Und ja, schauen wir mal. Muss noch ein paar Pausen rausschneiden. Die Folge geht auf jeden Fall diese Woche noch raus, damit ihr auch ja genug Zeit habt für die Hausaufgaben. Und meine Bitte noch an euch, wenn ihr uns unterstützen wollt, irgendwie teilt gerne diesen Podcast mit euren Freunden. Gibt uns eine Bewertung im Podcatcher eurer Wahl, da wo ihr uns hört. Hinterlasst auch gerne mal einen Kommentar auf unserer Webseite oder bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Das hilft uns ungemein, wie es so schön heißt, für den Algorithmus, damit uns möglichst viele Menschen kennen. Denn das Schöne an diesem Podcast ist ja, er wird ja nur besser dadurch, dass ihn mehr Leute hören. Und er nutzt sich ja nicht ab. Also ihr verliert ja nichts, sondern wir kriegen eigentlich nur noch mehr Einblicke in eure Gedankenwelt. Das war's heute dann von mir. Ich sag vielen lieben Dank, Maria, für die Vorbereitung.
Ich sag auch vielen lieben Dank.
Gerne. Und die Besprechung dieses Kapitels.
Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die du erwähnt hast. Es haben einige Leute gefragt, wie es nach meinem Unfall weitergegangen ist. Mir geht's wieder prächtig. Ich weiß nicht, ob es am Anfang ist.
Ja, hattest du am Anfang
gesagt. Am Anfang
hast du beim Feedback hast du kurz eingegrätscht, sagst du, oh. Aber man kann das einfach, man kann es ja gar nicht oft genug sagen. Wir jammern ja eigentlich immer nur, wenn es uns schlecht geht, aber man kann ja auch mal sagen, ist das wieder alles in Ordnung.
Ja, ihr merkt, wie gut ich mich erinnern kann, was in den Folgen passiert. aber damit bleibt mir nur noch zu sagen, lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.